Wir gehen weiter in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, ab Vers 17. Ich habe das Thema überschrieben: Wir hören nicht auf, Jesus zu verkündigen, auch wenn der Druck zunimmt. Es wird uns jetzt berichtet ab Vers 17, wie die zweite Konfrontation stattfindet, der Hohe Rat, die politische Führung, die religiös begründete, aber politische Führung, wie sie gegen die Apostel, letztlich gegen die Gemeinde und allerletzt eigentlich gegen Jesus vorgehen. Ich möchte euch die erste Auseinandersetzung ganz kurz nochmal ins Gedächtnis rufen und diese Verse vorlesen. Das war in Kapitel 4, Vers 18. Und als sie sie gerufen hatten, die Apostel, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war, eben die Heilung des Gelähmten. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Und jetzt heißt es ab Vers 15, Kapitel 5, der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, das ist eben die religiöse Partei der vornehmen Priesterfamilien gewesen, keine sehr große Partei, aber einen großen Einfluss zu diesem Zeitpunkt, und wurden von Eifersucht, von Eifer, von Neid erfüllt, und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Eifersucht ist die Triebfeder für dieses Tun. Wir haben im letzten Kapitel schon gelesen, da schreibt uns Lukas, Apostelgeschichte 4, Vers 14, immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Da ist diese Eifersucht, dieser Neid in ihren Herzen gewachsen, und deswegen haben sie versucht, diese neue Bewegung innerhalb des Judentums zu bekämpfen. Und letztlich das Ziel war, sie natürlich zu zerstören, zu beseitigen, damit die Leute wieder uneingeschränkt ihnen folgen, ja, ihnen gehören. Es ist ja immer, Macht denkt immer, du gehörst ihnen. Ja, das ist Macht. Du musst parieren. Ja. So wie ich denke, so musst du jetzt auch denken. Ja. Ob du willst oder nicht. Das, was ich dir befehle, das musst du jetzt tun. Ja. Der Zugriff auf den Menschen, das ist Macht. Ja, so denken Mächtige. Sie merken, dass ihnen innerhalb von Jerusalem die Mehrheit anfängt zu entgleiten, obwohl ja keiner von denen gesagt hat, wir hören nicht mehr auf eure Vorgaben oder irgend sowas. Keiner hat es gesagt. Ja. Aber sie haben gemerkt, die Herzen dieser Menschen, die hängen an jemand anderem im Letzten, der für sie eine höhere Autorität ist. Dieser Jesus, den wir gekreuzigt haben, der hat immer noch irgendwie einen starken Einfluss auf diese Leute, ja, und die Zahl wird immer größer. Wir müssen da was dagegen tun. Sie haben gespürt, da ist ein höherer König, der so verkündigt wird, das spüren Leute, die ja Gespür für Macht haben, ja, die spüren sofort, der da verkündigt wird. Die Apostel, die fordern eigentlich auch von uns ein Gehorsam. Ja. Die sagen nicht nur, ja, wer halt gerade Lust hat, der kann diesen Jesus annehmen. Ja. Vielleicht gefällt es dir, vielleicht gefällt es dir nicht. Ja. Oh. Jeder, wie er Bock hat, das war eben nicht der Fall. Ne? Die Apostel haben gesagt, in keinem anderen ist es Heil als in dem Namen Jesus. Und sie haben die ganze Schrift, das ganze Alte Testament auf diesen Jesus hin ausgelegt und haben gezeigt, der ist der rote Faden, der ist der, der verkündigt worden ist, auf den wir, die Propheten uns angekündigt haben, auf den wir gehofft haben, der ist jetzt erschienen und das ist genau dieser Mann, dieser Jesus, diesen Anspruch dieses Jesus und wie die Apostel ihn verkündigt haben, das haben die sofort realisiert. Die wollen auch, dass wir an den glauben. Ja. Und da ist Widerstand natürlich gekommen. Was heißt natürlich? Der alte Mensch, der in allen Menschen da ist, hat sich auch bei denen gerührt und der rührt sich eben umso mehr, je mehr Macht jemand hat, weil er dann mehr Menschen natürlich beeinflussen kann. Ja. Aber im Prinzip ist es derselbe alte Mensch, der sich gegen Gott auflehnt. Sie haben gemerkt, dass ihre Art der Ideologie, das Alte Testament, sage ich jetzt, ja, Sie haben natürlich gesagt, die Schrift, ja, die Heilige Schrift, dass ihre Auslegung in Frage gestellt wird. Ja. Und ich bin überzeugt, dass sie in ihrem Herzen nicht wirklich Gott angehangen hatten. Weil, wenn sie das gemacht hätten, dann hätten sie den Sohn Gottes, den er gesandt hat, auch erkannt und anerkannt. Wo jemand innerlich disponiert ist, der kann religiös sein, der kann säkular sein, der kann Gott verfluchen, der kann sagen, ich liebe Gott, was weiß ich alles. Du wirst erkennen, ob er den rechten Weg hat, ob er Jesus annimmt oder nicht. Ja. Das ist das einzige Kriterium. Wenn ich es auf unsere Gesellschaft, auf uns, in dem wir leben, übertrage, diesen Widerstand, dieses, bei uns kommt der eher daher, weil das Volk Gottes auch ein prophetisches Volk ist und ein, ja, durch unser Leben auch ein gewisser moralischer Spiegel, obwohl wir das gar nicht wollen, versteht ihr, aber das ist automatisch, wenn wir so leben, dass es dem Herrn gefällt, dann sind wir ein moralischer Spiegel in gewisser Weise für unsere Mitmenschen und auch für die Leute, die Macht haben. Und auch das ist natürlich unangenehm, wenn jemand immer noch sagt, Abtreibung ist Unrecht, dann stehst du heute gegen staatliches Gesetz. Aber dieses Gesetz ist einfach Unrecht in Gottes Augen und nach Gottes Maßstäben. Und schon ist der Widerstand da. Ja? Wenn ich heute sage, Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Dann bist du schon im Widerstand. Ja. Und so kommt diese Auseinandersetzung, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger in den allermeisten Gesellschaftsformen vor. Die zeigt sich unterschiedlich massiv. Nur Staaten, die wirklich bewusst sagen, wir geben Gott die Ehre, es gibt solche Staaten, Uganda zum Beispiel, hat offiziell ausgerufen, vor 20 Jahren, 10 Jahren, die hatten ja auch eine schlimme Diktatur hinter sich, ja, wer sich erinnert, dieser Idi Amin, der Schlechter von Afrika, ja, so hat man ihn genannt, zu Recht. Uganda hat der Präsident, oder was der Ministerpräsident ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, offiziell vorgelesen, Uganda gehört Jesus Christus. Das merkst du, ja, auch wenn da nicht alles rund läuft, aber du merkst es. Ja. Solche Länder entwickeln sich ganz anders, haben eine ganz andere Freiheit. Ja. Und sie legten, Vers 18, und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Mit welcher Begründung, mit welchem Recht? Es war unrechtmäßig, willkürlich. Dadurch zeichnet sich jeder Staat aus, der Unrecht tut, der totalitär wird, wenn er unrechtmäßig und auf unmoralisches Recht hin Menschen verhaftet, belästigt, den Job nimmt, das Eigentum nimmt. Ein Opa von mir, mein väterlicherseits, der wurde zweimal von den Nazis verhaftet. Einmal, weil von seinem Acker aus eine läppische Scheibe von irgendeinem alten Gebäude im Dorf, das wiederum ein Nazi gehört hat, eingeworfen worden ist. Ob das wirklich passiert ist, weiß ich auch gar nicht. Es wurde jedenfalls so behauptet. Das war Grund. Die Polizei ist gekommen mit einem Nazi dazu. Mein Vater, mein Opa wurde aus der Familie herausgezerrt. Da braucht es keine Begründung. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Das reicht einfach. Ja? Niemand hat je belegt, ob er die Scheibe eingeworfen hat. Das zählt dann einfach, es reicht aus als Begründung. Ja. In unserem Land, eine Journalistin, ich weiß jetzt nicht, was CDF oder ARD, ist entlassen worden. Offizielle Begründung, ich habe selber von ihr das Interview gehört, weil sie kritische Fragen gestellt hat innerhalb der Diskussion unter den Journalisten. Das hat die anderen Kollegen und Kolleginnen, wie hat es geheißen, doch ziemlich gestört. Also so ungefähr, ja, sinngemäß. Ihr könnt es auf YouTube anschauen, das Interview. Vers 19. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, jetzt hört zu, was der Engel Gottes sagt. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als die Apostel es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott das getan, dieses mächtige Wunder? Ja, es waren übrigens, das lesen wir später, noch Wachen vor dem Gefängnis gestanden. Als die hohen Priester die Apostel vorführen lassen wollten am nächsten Tag, sagen die Diener, die Wachen stehen alle ordnungsgemäß vor der Tür, alles ist sauber verschlossen, aber im Gefängnis ist keiner mehr drin. Ja, also, aber warum hat Gott das getan? Ich bin sicher, da haben auch Brüder und Schwestern gebetet. Ja?
Ihre Leiter sind alle verhaftet worden, aber es wird nicht erwähnt. An anderer Stelle wird es mal erwähnt, ein Stück später. Es wird auch nicht erwähnt, irgendjemand hat großen Glauben investiert. Vielleicht schon, vielleicht, aber es ist anscheinend in diesem Fall nicht das Entscheidende. Sonst würde es uns gesagt werden. Ich verstehe das so, der Auftrag der Apostel war noch nicht erfüllt. Gott hat gesagt, die habe ich mir erwählt durch meinen Sohn Jesus, die brauche ich noch, um das Fundament der Gemeinde ausreichend und endgültig zu legen. Und deswegen hole ich die aus dem Gefängnis raus. Und wenn Gott es beschließt und seine Engel, die machen das, da kannst du 10 Türen haben. Das ist für Gott dann kein Problem, versteht ihr? Ja. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich der, Gott hat gesagt, ich brauche die noch. Und deswegen mache ich das. Gott greift auch in dein und in mein Leben ein, auch nicht immer nur nach deinem Glauben, Gott sei Dank, sondern einfach, wenn er sagt, den brauche ich noch. Der soll das und das noch ausführen für mich. Dann tut Gott auch in deinem Leben Dinge, vielleicht auch, wenn du gar nicht drum gebeten hast, den großen Glauben hattest. Aber Gott sagt, das ist mein Wille und den führe ich durch mit dem. Mir ist dazu diese Stelle, diese souveräne Eingreifen Gottes, versteht ihr? Ich will gar nicht sagen, bestimmt haben da in der Gemeinde welche gebetet, ja. Die haben das ja alle mitgekriegt, klar. Aber das, in dem Fall ist es einfach, ich denke vor allem, weil Gott wollte, ich brauche diese 12 Jungs noch, ja. Und deswegen mache ich das. Und in Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus einen Satz über Gemeinde, seine Gemeinde. Er sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und die Pforten des Totenreichs werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das ist eine globale Festlegung Jesu für alle Zeiten. Die Gemeinde, nicht die einzelne Gemeinde. Die einzelne Gemeinde kann untergehen und zerstört werden, aber seine Gesamtgemeinde wird nie zerstört werden, bis er wiederkommt. Es wird immer Gemeinde geben. Ja. Und das glaube ich, das ist diese Sicht. Jesus hat eben gesagt, ich baue jetzt das Fundament in Jerusalem für den Rest aller Zeiten durch meine Apostel. Ich will, dass die auch noch ein paar Briefchen schreiben, die dann die Gemeinde entsenden auch lesen kann später. Ja. Und noch Millionen anderer Brüder und Schwestern auf der ganzen Erde, in allen Sprachen. Das wollte Gott. Das hat Jesus entschieden, meine Gemeinde werde ich setzen. Und wenn der Hohe Rat meint, er kann das verhindern, dann handle ich einfach dort drüber hinweg. Ich hole die aus dem Gefängnis raus, da können die machen, was sie wollen. Martin Luther hat dazu geschrieben, finde ich doch ganz interessant, was die Pforten der Unterwelt des Totenreichs bedeuten. Und er bringt da, ich glaube, ganz richtig gesehen diese Verbindung rein, dass letztlich der Geist des Todes und der Teufel sind sozusagen ziemlich enge Freunde. Ja? Also schlechte Freunde können die eigentlich nur sein, aber ich sage mal dieses Beispiel. Ja. Ich zitiere einfach, was er geschrieben hat in seiner Auslegung von Matthäus Evangelium. Die Pforten in der Schrift heißen, es bedeuten also eine Stadt und ihr Regiment. Also diese Pforten, eine Stadtmauer, ja, große Pforten. Ja. Also heißen hier die Pforten alle Gewalt des Teufels mit ihrem Anhang. als das sind Könige und Fürsten dieser Welt. Das ist der Anhang. Ja. Die müssen sich alle wieder den Fels und Glauben legen. Das hat er damals schon auch erkannt, ja, dass das halt oft so ist. Aber das ist der Trost. Obgleich die Christen Leib und Leben lassen müssen, dennoch haben die Pforten der Hölle den Sieg nicht, sondern der Sieg soll den Christen bleiben. Denn die Kirche ist eine gerüstete Schlachtordnung und kriegerische Heldin, welche selbst gegen die Pforten der Hölle streitet und überwindet und triumphiert und herrscht wieder die Sünde, wieder den Tod und wieder den Urheber von beiden, nämlich wieder den Teufel. Dann heißt es weiter, alle Worte dieses Lebens sollen die Apostel weiterhin verkündigen. Alle Worte dieses Lebens, natürlich ist im engsten da gemeint, alles, was ihr gesehen und gehört habt von meinem Sohn Jesus, bis hin zu seiner Himmelfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt. Ja. Aber natürlich spiegelt das die ganze Heilige Schrift wider. Ja. Alle Worte dieses Lebens sollen die Apostel verkündigen, weiterhin verkündigen, sollen sich nicht einschüchtern lassen. Deswegen habe ich euch aus dem Gefängnis rausgeholt, ja, sagt ja der Engel zu ihnen. Ja. Letztlich Gott sagt es dann zu ihnen. Das heißt, sie sollen die ganze Schrift verkündigen. Ja, hört nicht auf damit, das Wort Gottes zu verkündigen, in dem Jesus der rote Faden ist, der Mittelpunkt. Der hohe Priester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück, berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester, diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es ist ein offensichtliches Wunder geschehen, das ist dem Hohen Rat auch klar. Ja, sie sind in Verlegenheit, das heißt mit anderen Worten, sie können das alles absolut nicht erklären und nicht verstehen, ja, was da vor sich geht. Irgendwie hat da ganz offensichtlich Gott die Hand im Spiel, ja, mit diesen Aposteln. Aber sie haben nur Verlegenheit in ihrem Herzen und keine Umkehr. Und das ist das Tragische daran. Ja, sie merken, da ist Gott am Werk, aber wir beugen uns dem nicht. Ja, wir werden unseren Willen durchsetzen und nicht den, was diese Apostel uns da sagen. Das ist ihre innere Einstellung. Es ist eben keine Umkehr zu Jesus, trotz dieses massiven Eingreifens Gottes. Wir können unsere Herzen dermaßen verhärten und auch Mächtige können das tun. Da können die größten Wunder vor ihren Augen geschehen und sie verhärten ihr Herz noch mehr. Mir fällt dazu einfach der Pharao ein. Pharao ist ja so ein Vorbild für weltliche Herrscher insgesamt. Was hier geschehen ist, ist eine Machtwirkung Gottes, Menschen aus so einem Gefängnis herauszuholen, in so einer souveränen Weise durch einen Engel, das ist eine Machtwirkung. Aber die Machtwirkung, meine Lieben, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die er der Gemeinde gegeben hat. Das kann gut sein, dass Gott dir für bestimmte Situationen Glauben gibt, Machtwirkungen durchzuführen. Das weißt du dann, wenn Gott es dir ins Herz gibt, dann hast du diesen Glauben. Und dann kannst du Dinge tun, die ein Mensch sonst nicht tun kann. Aber das ist eine, im 1. Korinther 12, Vers 10, ausdrücklich genannt, die Gabe der Machtwirkungen. Ich möchte das so ganz bewusst auch in uns, in unsere Gemeinde hinein rufen und verkündigen. Wir brauchen einfach, dass wir offen sind, dass wir Sensoren haben, auch in diese Richtung. Gott kann durch uns Dinge tun, die unmöglich sind, wenn er es einfach angibt, wenn er es in dein Herz hineinlegt. Ja. Da müssen wir nichts produzieren oder so, da kommt eh nur Käse raus. Aber wenn Gott es tut, dann sind Dinge möglich, die Menschen unmöglich sind. Und es ist, Machtwirkungen sind solche Dinge. Ja. Heilungen ist ein bestimmtes Spektrum, auch ein Wunder, aber das bezeichnet immer, wenn ein Mensch gesund wird. Aber Machtwirkungen ist etwas, da ändert Gott Umstände, die nicht geändert werden können, menschlich gesehen. Vers 25, es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Was haben sie ihnen vorher gesagt? Haltet ja euer Maul jetzt endlich. Ja, ja, das haben sie ihnen gesagt. Ja. Sie haben ihnen massivst gedroht und haben sie ins Gefängnis geworfen. Was hat der Engel Gottes zu ihnen gesagt? Das ist vielleicht schon ganz wichtig, dass wir das sehen. Der Engel Gottes, kein Mensch. Mit anderen Worten, Gott selbst sagt zu den Aposteln, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Gott setzt sich über den Hohen Rat hinweg. Und die Apostel gehorchen dem Herrn, nicht dem Hohen Rat. Ich sage das deswegen so bewusst, wer nur Römer 13 auslegt, ja, und nicht die ganze Heilige Schrift nimmt, der wird ein falsches Verständnis haben unseres Verhältnisses dem Staat gegenüber. Wir sind nicht zu allem verpflichtet. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, müssen wir das nicht tun. Gott selbst hat den Aposteln das geboten. Sie aber ergrimmten. Das heißt wörtlich, sie wurden in ihrem Herzen zersägt. Das heißt, es schnitt ihnen durchs Herz, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Ihr merkt, wie sich das jetzt steigert. Ja? Die Apostel gehen in den Tempel erneut entgegen dem, was ihnen befohlen worden ist, verkündigen Jesus weiterhin, bauen weiterhin Gemeinde und der Hohe Rat ergrimmt. Und das heißt, in ihrem Herzen sagen sie, jetzt reicht's. Die müssen wir jetzt, ja, da können wir nicht mehr lang rumtun, die müssen wir umbringen. Ja. Entweder du kehrst um, wenn Gott dich anspricht, oder du fängst an, Gott zu hassen. Das sind eigentlich die zwei Alternativen, die es gibt. Die können sich graduell unterschiedlich zeigen, aber es gibt da kein Dazwischen. Und der Hohe Rat hat sich entschieden, nicht umzukehren, sondern Gott zu hassen und gegen diesen Jesus vorzugehen, gegen seine Vertreter vorzugehen, weil ihn selber können sie natürlich nicht mehr greifen. Ja. Vers 34, es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer, Das ist eine große Bewegung gewesen, im Gegensatz zu den Sadduzäern. Diese Partei war relativ klein, aber sehr einflussreich. Aber die Pharisäer waren auch praktisch eine vergleichbare Partei. Ja, und zu der hat dieser Gamaliel gehört, mit Namen Gamaliel, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Also die Apostel. Und er sprach zu ihnen: Männer, Israeliten, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Nun könnte man vielleicht fast denken, ist Gamaliel ein heimlicher Anhänger Jesu geworden? Soweit wir wissen, nicht. Aber dieser Gamaliel, der hat die Schrift in der Hinsicht sehr richtig verstanden aus der Geschichte seines Volkes. Wenn Gott was vorhat, wenn der was ankündigt, dann können die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter über Israel herfallen, können viel zerstören, aber sie können trotzdem das ganze Volk nicht zerstören, sie können Gottes Pläne auf Dauer nicht verhindern. Das hat er gelernt gehabt, das hat er erkannt. Gegen Gott, wenn Gott wirklich mit diesen Aposteln ist, er hat ja das noch als Frage offen gelassen. Aber er hat gesagt, also wenn es nicht von Gott ist, dann wird es wahrscheinlich so gehen wie die Beispiele, die ich euch hier aufzähle. Aber wenn sollte das wirklich von unserem Gott sein, dann können wir es eh nicht aufhalten. Weil das konnte noch nie jemand aufhalten. Das ist die Einsicht, die er hat, und diese Einsicht, die ist richtig. Ja. Was nicht von Gott kommt, letztlich geht unter. Das hat er erkannt. Was von Gott kommt, wird überwinden. Deswegen gibt er diesen weisen Rat. Und von diesem Gamaliel, der hatte einen Schüler, der hatte viele Schüler, wie es viele solche Gesetzeslehrer gab, die viele Schüler hatten. Deswegen, dass Jesus Leute berufen hat und die ihm nachgefolgt sind, das war nichts Einzigartiges im Judentum zu der Zeit. Zu den Füßen solcher Gesetzeslehrer, Rabbis, hat man die damals schon genannt, das war noch nicht ganz so institutionalisiert wie dann später, aber die waren bekannt, die hatten sozusagen ihre Schulen, ja, und zu ihren Füßen, so hat man gesagt, ja, saßen ihre Jünger und haben gehört, wie sie das Gesetz ausgelegt haben, und es war eine lange Ausbildung. Und da war einer drunter, der hieß Saul. Das ist der Apostel Paulus, der spätere Apostel Paulus. Der hat bei diesem Gamaliel, sage ich jetzt mal, das Wort Gottes studiert. Und wenn man so sieht, was aus dem Herzen von diesem Saul rauskam, würde ich jetzt nicht daraus schließen, dass der Gamaliel sich wirklich zu Jesus bekehrt hatte. Ja? Denn der Saul wäre dann sicherlich nicht so ein Fanatiker gegen die Gemeinde gewesen. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Mit welcher Begründung eigentlich? Ja. Sie schlugen sie mit 39 Stockschlägen. Also ich habe als Sohn schon mal von meinem Vater auch welche richtig draufgekriegt. Ja. Damals war das noch nicht strafbar, aber es waren wahrscheinlich keine 39. Wenn du 39 Stockschläge kriegst, also das war noch sehr human, ja. In Israel war das begrenzt. Das Gesetz sagt, mehr als 40 dürfen es nicht sein, deswegen haben sie 39 genommen, um ja die 40 nicht zu übertreten. Fand ich schon eigentlich auch eine sehr gute Vorsehung. Ja. Aber, heißt, sie haben sie eben, schlugen sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Es ist eine sehr harte Strafe und es wird ihnen erneut massiv gedroht, nicht im Namen Jesu zu reden. Und sie haben auf diese Strafe, auf diese milde Strafe zurückgegriffen, nur wegen diesem Rat von dem Gamaliel. Eigentlich wollten sie sie ja umbringen. Als sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Die haben sich natürlich nicht gefreut, dass sie geschlagen wurden, das wäre ein Missverständnis. Aber dass sie geschlagen worden sind für ihren Herrn Jesus. Darüber haben sie sich gefreut, weil das waren Typen, die waren stolz auf ihren Herrn Jesus. Die haben gesagt, wir haben den besten Herrn aller Zeiten. Dem dienen wir 100%. Der ist für uns am Kreuz gestorben. Der ist auferstanden. Der wird uns eines Tages zu sich holen. Wir haben ewiges Leben in unserem Herzen schon durch den Heiligen Geist. Der hat alle Verheißungen, die er uns gegeben hat, erfüllt. Auf den können wir uns 100% verlassen. Auf den setzen wir unser ganzes Leben. Auf den sind wir wirklich stolz. Sagt Paulus, wenn wir stolz sein wollen, dann rühmt euch des Herrn Jesus. Ja. Auf ihn dürfen wir grenzenlos stolz sein. Und deswegen freuen sie sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden, zu geschlagen zu werden, Leid zu erleben durch Mächtige, ist eine Schmach. Darüber haben sie sich nicht gefreut. Aber über ihren Herrn haben sie sich gefreut. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Was hat der Hohe Rat gerade gesagt? Wehe, ihr macht den Mund noch einmal auf. Wir wollten euch eh schon umbringen. Ja? Dann reicht's. Ja? Dann ist Schluss. Lustig. Ja? Nein, sie lehren öffentlich im Tempel wieder. Ich sage das so extra, so provokant ein bisschen. Ihr merkt es schon. Wir sind so gewohnt, so alles hinzunehmen. Ja. Das ist nicht das, was Gott will. Wir müssen das prüfen, ob es wirklich von Gott ist oder nicht. Und alles, was damit zusammenhängt, Gemeinde Jesu zu bauen, kann niemand verbieten. Da steht Gottes Wort und Auftrag oben drüber. Ja. Sie hörten nicht auf, heißt es, ja. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Messias zu verkündigen. Übrigens auch in den Häusern. Das ist etwas, wo ich ja so die letzten Male auch ein bisschen so geworben habe. Unsere Häuser, unsere Wohnungen sind so wertvolle Orte, wo wir uns treffen können. um das Wort miteinander zu teilen, um füreinander zu beten, um einander zu stärken, um einfach Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Sie haben das sehr, sehr vielfältig gemacht hier. Und deswegen auch mein Thema vom Anfang nochmal. Wir hören nicht auf, Jesus zu verkündigen, auch wenn der Druck steigt. Amen.